Wir sprechen heute über Utopien für Realisten von Rutger Breckmann und es geht um die Idealvorstellung der Welt in der Zukunft und vielleicht einmal dagegen nicht im ersten Schritt ankämpfen. Das fällt uns bei der Folge schon mal gar nicht so leicht. Erstens einmal sind wir nicht so kreativ, eine bessere Welt uns auszumalen. Das zweite ist, wir setzen uns ziemlich hohe Ziele, versprechen unter anderem den Klimawandel zu lösen. Mehr über das Buch und was wir dazu denken, gibt es in der Folge.
Viel Spaß.
Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
Wir lesen das Buch, glaube ich, gleichzeitig zur schlechtesten und zur besten Zeit, den man so ein Buch lesen kann, wo es um Utopien geht. Weil wir kämpfen seit über 2 Jahren mit einer weltweiten Pandemie und seit geraumer Zeit herrscht wieder Krieg in Europa, was wir jetzt auch schon lange nicht mehr gekannt haben, was alles schon ein bisschen wenig Optimismus versprüht.
Mhm.
Und zeitgleich, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, so ein bisschen wieder so in diese latent depressive Stimmung, die seit Monaten und Jahren inzwischen durch Corona herrscht, so ein bisschen an Optimismus einzubringen. Und gleich der erste Satz von dem Buch hat mich wieder zurückgebracht zu Factfulness, eines der ersten Bücher, das wir gelesen haben. Und er schreibt, früher war alles schlechter. Während etwa 99% der Menschheitsgeschichte waren 99% der Menschen arm, hungrig, schmutzig und krank. Und der nächste Satz ist auch noch ganz geil. Sie lebten in Furcht, waren dumm und hässlich.
Voll gemein. Voll die armen Pies. Menschen in der Vergangenheit.
Ach, ja. Die Gegenwart ist nicht schlecht, aber er sagt, sie wäre besser, wenn man wüsste, dass man sich zu was Positivem hinentwickeln kann. Und das ist gleich meine erste Frage. Was glaubst du oder was ist denn für dich im Moment deine größte Utopie und die größte Vorstellung, wo du da denkst, wohin könnte man sich denn entwickeln, damit man sich darauf freut?
Mhm. Es ist voll interessant, dass du das sagst. Ich wollte dich nämlich auch fragen, was ist deine Utopie und was ist deine Utopie für Realisten, oder?
Mhm.
Weil er sagt ja im Buch, so im Mittelalter war die Utopie das Schlaraffenland, wo die gegrillten Gänse rumfliegen und die Palatschinken oder Omeletten auf Bäumen wachsen und jeder einfach sich nur durchfrisst, so salopp gesagt. Und das ist ja nicht die Realisten-Utopie, sondern das ist schon so die Optimisten oder wie soll man sagen,
Fantasie-Träumer-Utopie.
Es ist echt schwierig. Ich habe in dem Buch, wo ich angefangen habe lesen, habe ich mir dann gedacht, was ist meine Utopie und wann was Positives glaube ich? Und mir ist aufgefallen, ich habe kürzlich erst gelesen, die Generation, in der wir sind, also wir sind 1991 beide geboren, oder 1990, ja, 1991. Ich glaube, so alle, was so in die 80er und 90er Jahre geboren sind, die kennen die Welt als perfekten Ort, würde ich jetzt einmal sagen.
Mhm.
Also die kennen ihn als perfekten Ort, aber sie sind wirklich perfekt, aber so überromantisiert, wenn ich jetzt an meinen Jugenddruck denke, oder an so die 2000er Jahre, dann hat es einfach nicht so viele Probleme. Es hat sicher Probleme gegeben, aber für uns
kaum.
Da in Österreich als Jugendlicher hat es nicht viele Probleme gegeben. Und kürzlich habe ich dann eben gelesen, dass die Generation, die um das Ende von 2000 geboren sind, so, ja, also 2005 bis 2010 sowas, die werden auch Generation Krise genannt, schon mittlerweile, weil sie kennen nur die Klimakrise, die Corona-Krise, die Ukraine-Krise und Krise.
Mhm.
So. Und dann haben wir gedacht, ist meine Utopie die 2000er Jahre?
Was? Bevor die ganzen Krisen aufkommen sein?
Ja, und bevor die Krisen aufkommen sein und wo alles halt einfach gefühlt einfacher war, ist aber auch ein falsches Bild, weil ich meine, wie schwer ist die Welt? Das ist eine Frage, die ich jetzt nicht mehr beantworten kann, aber in der Retroperspektive, wie schwer ist die Welt tatsächlich mit 14 oder mit 13 oder mit 15? Da gibt es genug hormonelle Probleme. aber so realistisch gesehen, wie ich aufgewachsen bin, hat es halt da auch nicht so viele gravierende, lebensbedrohliche, existenzielle Probleme gegeben.
Mhm.
Und jetzt fühlt es sich zurzeit schon sehr danach an, als wäre früher alles besser gewesen.
Ja, halt vor allem vor Corona, oder? Vor Ukraine-Krieg.
Mhm.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, also ein bisschen vor unserer aktiven Auseinandersetzung mit der Klimakrise.
Ja, genau.
Weil die
ja.
Klimakrise hat es damals, auch,
damals auch schon gegeben.
Ich kann mich erinnern, wie alt waren wir denn da? Du warst sowas besser, wo von Al Gore die Unconvenient Truth rausgekommen
ist. Ich glaube 2003 oder 2004 war das. Also war ja, das 12, 13.
13 ungefähr.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt war ja das auch schon die Klimakrise. Mhm. Nur haben wir sie da einfach nicht als das wahrgenommen.
Ja.
Ich glaube, das was jetzt wahrnehmen, oder?
Die Krisen sind immer da.
Mhm.
Ich glaube auch, dass jede Generation, das kann man jetzt natürlich auseinanderpflücken, gell, die Aussage, aber ich glaube, jede Generation hat seine bzw. ihre eigenen Krisen und Herausforderungen. Und dann natürlich, je nachdem, wo das Leben dich hinplatziert, also reine Glück- und Zufallsprinzip, spürst du die Krisen hautnah, so wie jetzt gerade aktuell Menschen in der Ukraine. Oder wir da in Österreich spüren sie als Sorge, Angst und Druck, auch wenn es keine lebensbedrohliche Situation für uns jetzt gerade ist in dem Moment, oder? Aber zurück zu deiner Frage, was ist meine Utopie? Das ist so ein Standardfloskel, kann dir mal dem Kopf einfallen. Mir fällt aktuell auch nur aktuell Frieden ein. So.
Ja.
Und ja, jetzt hole ich wieder weit aus, gell? Aber Realist, Utopien für Realisten, gell? Ich habe das im Vipassana, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe, sonst korrigiere mich gleich, aber es hat im Vipassana Moment gegeben. Oder? Also über 8 Tage, ich war ja 10 Tage schweigen im Vipassana Meditationskurs, weil das nicht war. Und am Tag 8, oder das heißt, ich habe 8 Tage nichts geredet gehabt, oder nahezu nichts geredet gehabt. Ich habe kein Handy gehabt, ich habe nichts, keine Geschichte gekannt, gar nichts. Ich habe nicht gewusst, was außen in der Welt los ist. Das war ungefähr so 10 Tage, nachdem der Ukraine-Krieg angefangen hat.
Mhm.
Fliegt auf einmal ein Kampfjet über das Kurszentrum drüber. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, so, was ist passiert? Und dann hast du gemerkt, dass die ganze Stimmung da auf einmal so irgendwie angeschlagen ist, weil was macht der Kampfjet über dem Kurszentrum? Also warum? Und dann habe ich mit mir gerungen, soll ich jetzt in die Nachrichten schauen oder nicht? Also was soll ich tun, oder? Und habe mich dann dafür entschieden, nicht die Nachrichten aufzumachen, also nicht das Handy einschalten und mich nicht damit auseinanderzusetzen, weil ich mir dann gedacht habe, was würde ich mir erwarten, wenn ich reinschaue? Also eine, was ich mir erwarten würde, also ich würde ja Erleichterung suchen. Also ich würde mir wünschen, dass da drinnen was ist, was mich beruhigt. Und dann würde ich feststellen, es gibt nur einen Fall, der für mich beruhigend wäre. Und das wäre die Utopie, dass da gestanden hätte, dass Russland sich aus der Ukraine zurückgezogen hat.
Mhm.
Dass sich Russland bei der Ukraine entschuldigt hat.
Mhm.
Dass Russland zusichert, dass sie alles wieder aufbauen. Mhm. Und übrigens sind sie nur draufgekommen, dass dacht niemand umkommen ist in der ganzen Situation.
Ja.
Das wäre die Utopie, die was mich beruhigen würde. Dann würde man denken, Gott sei Dank.
Mhm.
Aber die Utopie kann nicht existieren. So, und deswegen habe ich dann dazu entschieden, gar nicht erst mit den Nachrichten zu beschäftigen. Und deswegen habe ich auch gemerkt, oder für mich in dem Moment gemerkt, es gibt eigentlich in der realen Welt, und das unterschreibt vielleicht auch die Botschaft von dem Buch, fast keine Utopie, die mich ganzheitlich beruhigt, wenn ich sie als Realist betrachte.
Ja, aber das Ding von den Utopien ist ja, man muss ja keine Erklärung liefern, wie sie zustande kommt, oder? Sondern man hat ja quasi die Freiheit zu erträumen, so ist es dann.
Ja.
Und so wie er eben gesagt hat, wie damals im Mittelalter die große Utopie war, dass niemand Hunger hat, weil halt alle Hunger gehabt haben, in der leben wir ja heute eigentlich, oder? Also bei uns in Österreich oder in Europa, da verhungern keine Leute mehr. Auf der ganzen Welt, der Welthunger schrumpft einfach in einem sehr starken Maß. Und natürlich, es gibt noch Regionen auf der Welt, wo Hunger ein Problem ist, aber gemessen an der Vergangenheit und gemessen am Mittelalter zum Beispiel, wo einfach jeder Mensch Hunger gelitten hat. So, wir leben jetzt in einer Zeit, sagt er, wo die meisten armen Menschen mehr haben, als wie früher Könige gehabt haben.
Mhm.
Das heißt, wir leben ja in dem Schlaraffenland, was sie sich damals gewünscht hätten. Leider, wir nehmen es einfach nicht mehr so wahr, weil ja.
Weil es normal ist.
Natürlich gibt es an der Ecke einen Fastfood-Laden und natürlich kann ich mir jetzt da schnell einen schnellen Snack holen und habe kein Problem.
Ja, was früher Utopie war, ist jetzt
Realität.
In Realität und für viele Standard oder Gewohnheit.
Ja.
Was ist deine Utopie?
Ja, meine Utopie ist tatsächlich, dass die Menschheit schafft, Technologie zu entwickeln, um den Klimawandel aufzuhalten, weil ich glaube ehrlich gesagt einfach nicht dran, dass wir das ohne schaffen. Also so wie sich das alles entwickelt und so wenig wieder passiert, bin ich da ehrlich gesagt sehr pessimistisch, dass wir das mit aktuellen Mitteln und mit der aktuellen Technologie und aktuellen Situation das schaffen, den Klimawandel so auszubremsen, dass er nicht wilde Katastrophen nach sich bringt. So. Mhm. An das glaube ich einfach nicht mehr. Das ist, da bin ich weniger optimistisch als wie die Luise Neubauer. Und der ist schon nicht sehr optimistisch. Und meine Utopie ist, dass tatsächlich einfach irgendjemand plötzlich irgendwas erfindet und sagt, hey, auf die Weise können wir CO2 einfach komplett binden und irgendwie, keine Ahnung, umwandeln in irgendwas, das einfach nicht schädlich ist.
Was einfach gut ist.
Ja, so, keine Ahnung.
Liebe.
In Wasser oder in keine in Ahnung was. In Trinkwasser, ja. Also, wir können das einfangen, so einfach mit so einem Fischernetz und prozessieren das durch irgendeine Maschine durch und außer kommt Kohle oder, keine Ahnung, oder Erde oder Luft oder Wasser oder was weiß ich.
Ja.
Das ist so meine Utopie und dass dann quasi mit Armschlag das Klimakrisenproblem sich einfach super easy lösen lässt.
Ja.
Und dann darf das ruhig die negative Folge haben, dass halt manche Menschen irgendwie hingestellt werden als, was habt ihr denn für die Jatta gemacht, weil das haben wir ja eh locker hingekriegt mit Technologie. So, das wäre mir wurscht.
Ja.
Aber das, ich glaube, das wäre so aktuell meine Utopie.
Ja. So lustig, dass du das sagst, weil ich bin jetzt mal irgendwann heimgefahren und fahre an einer Tankstelle vorbei und dann sehe ich da 2 Euro der Liter oder 1,90 und dann haben wir gedacht, wie geil wäre es, wenn einfach jemand draufkommt und sagt, ich habe da was entdeckt. Das funktioniert in allen Autos. Also man braucht da kein neues Auto. Man tut es einfach statt dem Diesel oder statt dem Sprit rein und es funktioniert und es kommt kein CO2 aus. Und dann haben wir gedacht, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja gut, das ist aber echt der Fantasie, Philipp. Also das ist ja keine Utopie. Er sagt ja, Utopien werden anfangs immer mit 3 Begründungen attackiert. Man sagt immer, sie seien aussichtslos, sie seien gefährlich und sie seien wieder natürlich. Also meistens sagt man, sie sind unmöglich oder die Risiken sind zu groß oder sie werden in einer Dystopie enden. Da hat er gesagt, jeder Fortschritt beginnt mit kleinen Versuchen und Experimenten. Mhm. Und deswegen muss man Utopien ausprobieren. Ich finde es interessant, dass du das sagst mit den Technologien, oder? Weil ich kann mich an eine Interviewerin von der, ich weiß nicht, ob es die Greta Thunberg war. Nein, auf jeden Fall war es irgendein ein großer Klimaaktivist oder Aktivistin, die gesagt hat, diese Utopie, dass wir uns, also ich weiß nicht, ob das das Wort war, das nehme ich jetzt her, die Utopie, dass wir eine Technologie finden, die für uns das Problem löst, die ist nicht realistisch.
Mhm.
Das wird nicht reichen. Wir müssen unseren Lebensstil ändern, oder? Glaubst du, dass das dann auch bei solchen Wünschen, dass das so die Anfangsbegründungen sein? Oder wie geht es da damit?
Ja, ich kann mir das ehrlich gesagt schon vorstellen. Also ich glaube, wir bewegen mich da jetzt auf sehr, sehr dünnem Eis. Also das ist alles keine sehr fundierte Aussage, die ich da habe. Aber halt in der Vorstellung der Utopie, in dem Weg, sagen wir so. Also bitte alles immer unter diesen und diese Dachmarke zu sehen. Ich glaube schon, dass das quasi Teil davon wäre, weil, wie er ja auch schreibt, das Problem bei Utopien ist ja, wir können uns nichts Besseres vorstellen. So, wie du gesagt hast, in unserer Jugend, da war alles geil. So, wir sind in einer super guten Zeit aufgewachsen. Da war die Wirtschaft auf einem Hoch und es ist immer noch höher gegangen. Und das ist etwas, was meine Oma immer sagt, so, sie beneidet mich um nichts, weil sie hat halt echt, sie ist in einem Tief auf die Welt gekommen, oder in einem Krieg, im Zweiten Weltkrieg, und war da Gott sei Dank unter Anführungszeichen noch so jung, dass sie es natürlich mitgekriegt hat, aber nicht einen Großteil ihres Lebens quasi bestimmt hat. Und ab dem Moment ist es in ihrem Leben immer nur aufwärts gegangen. Sie hat gesagt, sie hat in ihrem Leben nur wirtschaftliches Wachstum erlebt. Und keine weiteren Krisen. Also sie ist aus der Krise ins immer bessere Leben gewachsen. Und wir sind halt in einem super guten Leben aufgewachsen. Und deswegen tun wir uns einfach schwer, uns noch was Besseres vorzustellen. Und ich glaube schon, dass so eine Aussage, dass eben Technologie nicht ausreichen wird, ein bisschen an der Vorstellungskraft scheitern kann oder so. Könnt ihr mal vorstellen.
Ja, oder vielleicht den Raum dann auch zu eng macht.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, so wie ich eben total schwierig über das Thema reden kann, weil ich wüsste nicht, ich weiß nicht einmal, was für Endprodukte rauskommen kann.
Ja,
was,
und wo man da anfangen würde.
Oder? Also ich habe keine Ahnung, was da bei CO2 was, wenn man das bindet, was da, ob da festes oder flüssiges,
keine Ahnung. Und wie CO2 überhaupt ausschaut.
Ich habe keine Ahnung. Ja. Das heißt, ich tue mir natürlich unfassbar schwierig, mir zu überlegen, was könnte das für Technologie sein. Mhm. Aber ich kenne halt Menschen, also nicht persönlich, aber halt aus den Medien und so, die so unfassbar intelligent sein, was chemische Prozesse und solche Sachen angehen, wo man denkt, da wird wohl irgendjemand dabei sein, der irgendwie schafft, noch irgendein Molekül da dran zu hängen und plötzlich ist es irgendein bindbarer Stoff. Weißt, wenn das, allein wenn das schon ein festes Material wäre, dann könnte man es ja zumindest schon mal nicht in die Atmosphäre blasen, sondern irgendwie lagern. So, das ist dann immer noch nicht die Lösung, aber das wäre zumindest einmal ein Quick Fix.
Ja.
So, quasi, oder?
Ja.
Also vielleicht, ja, also um die Frage zu beantworten, vielleicht, ja, sind es diese Anfangsängste.
Ja. Also, das könnte jetzt die Folge werden zu den Utopien gegen den Klimawandel.
Oh Gott.
Und wenn ihr da Ideen habt, wie man CO2 bindet, dann
schreibt es uns
an.
Am Podcast irgendwas mit spurier.at.
Und informiert uns, ob ihr ein Patent dafür habt oder nicht. Nein, das ist eigentlich gar nicht so witzig. Aber Utopien allgemein. Du hast vorher was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, deine Oma, die im Zweiten Weltkrieg geboren ist, die hat immer nur gesehen, das Wirtschaftswachstum, oder? Und es wird immer besser. Und das ist in dem Buch mir wieder aufgefallen und ich habe lustigerweise gerade mit einer guten Freundin ein längeres Gespräch darüber gehabt, ist, im Buch sagt er, aktuell geht es darum, Zielvorgaben zu erfüllen. Das Wirtschaftswachstum, die Einschaltquoten, die Zahl der Publikationen. Langsam, aber sicher wird Qualität durch Quantität ersetzt, oder? Und in meinem Gespräch mit der Freundin habe ich irgendwie für mich mal festgestellt, eigentlich ist schon ein Wahnsinn, dass wir Fortschritt oder gute Entwicklung oder ein besseres Morgen im Vergleich zu heute eigentlich immer an Wirtschaftswachstum festsetzen.
Mhm.
Oder an nur größere Entwicklungen oder nur technischere Sachen oder nur... ich weiß es nicht. Also wir setzen es eigentlich immer an dem gleich. Und das ist der Maßstab, an dem wir uns messen, oder? Mhm. Und er sagt ja am Anfang, das Hauptproblem ist, wir können uns keine bessere Welt vorstellen. Also machen wir uns, sind wir sehr müde, so wie ich das ja gerade am Anfang gemacht habe, uns überhaupt Utopien auszumalen, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie es besser werden kann.
Ja.
Ich habe mir gedacht, naja, die einzige Utopie, an der wir uns ja aktuell festhalten oder wir als Menschen gewohnt sind in unserer Generation und Fortschritt, ist zu sagen, hoffentlich haben wir morgen noch mehr Wirtschaft und noch mehr Geld und noch mehr Hab und Gut und noch mehr Besitz und noch mehr XY als heute, dann ist es Fortschritt, dann haben wir was besser gemacht. Mhm. Also besser bedeutet ja in meinem Kopf und in ganz vielen Köpfen, irgendwie grundsätzlich einmal einfach mehr von etwas zu haben, oder?
Mhm.
Und das finde ich eigentlich auch schon, das ist so die Grundfrage, wo das Buch, wenn man denkt, stimmt, eigentlich muss man mal überlegen, woran macht man denn den Fortschritt fest?
Mhm. Ja, er sagt ja auch, das Bruttoinlandsprodukt ist ja immer dieser Wert, der gemessen wird. Der berechnet alles, außer die Dinge, die das Leben lebenswert machen.
Ja,
und
dann, genau.
Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, ja. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen ein Dampfer ist, auf dem man wie sage ich denn jetzt? Also die Generation von mir und unterhalb so quasi ein bisschen am Weg ist. So, also es wird schon immer mehr zum Thema statt 40 Stunden die Woche mal, ich arbeite leider 30, weil ich mache halt einfach nicht. Ich habe einen ganz guten Freund, der arbeitet, ich glaube, so um die 25 Stunden angestellt, das nur dazu in einem sehr sozialen Beruf. Und er sagt, ja, er braucht nicht mehr.
Mhm.
So, er lebt mit dem Geld, das er da hat, völlig zufrieden und völlig in Ordnung. Und er hat auch einen sehr, sehr gewissenhaften Lebensstil, wie ich finde. Und er sagt, nein, das passt für mich. Und das ist schon ein bisschen weg von diesem, man muss noch mehr haben. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen kommt. Und das ist auch, wir haben ja im Podcast auch schon über das geredet, oder? Also, was uns wichtig ist. Und da habe ich auch schon gesagt, dass mir schon immer wichtiger wird, qualitative Zeit zu haben, als irgendwie mehr zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen. Aber gemessen wird dann trotzdem immer nur das BIP.
Ja.
Und das misst halt nicht die Qualität, sondern nur die Quantität.
Das ist die Frage, woran man Qualität misst, weil das habe ich mich dann gefragt. Wenn ich meine Qualität ja darüber definiere, also wenn ich sage, Qualität sagt ja nur aus, dass etwas gut ist oder schlecht ist, oder? Das würde jetzt irgendwie so sagen, etwas hat Qualität, es ist gut oder Und das definiert man ja wieder für sich selber. Und wenn man dann hergeht und sagt, naja gut, wenn wir uns aufhängen am Wirtschaftswachstum und das mehr, weiß ich nicht, ja, das, dieses mehr Geld, mehr, weiß ich nicht, Fortschritt im Sinne von mehr Produkte,
mehr Auswahl, mehr
Hab und Gut und Ding ist, wenn das das ist, was in mir jetzt persönlich verankert ist, dann misse ich ja meine persönliche, also qualitative Zeit auch an dem.
Mhm.
Dann sage ich, schau, jetzt im letzten Jahr habe ich
das Kraft und das Kraft.
Ja, oder das Geld verdient, ja. Oder die großen Projekte gemacht, mhm. Oder den Umsatz produziert oder sowas. Das heißt, dieses qualitativ Zeit verbringen, das ist ja dann wiederum nur die Frage, woran du für dich selber die Qualität mischst. Und wenn man mit vielen Leuten heute redet, dann sagt man so, naja, der Arbeitsmarkt seit Corona, habe ich jetzt immer wieder gehört, der ist ja so durcheinander und ich verstehe es nicht, warum. Weil es gibt so viele Stellen und wo sind die ganzen Arbeitslosen? Aber ist ganz klar, die wollen alle einfach nicht mehr arbeiten.
Hm.
Die neue Generation, die will einfach nicht arbeiten.
Ja.
Die mit ihrer Work-Life-Balance und Ding. Und ja. Dann denke ich mir so, aber vielleicht ist das ja genau der Konflikt, der da im Buch so ein bisschen durchscheint, ist, dass dieses eine Denken ist, ein besseres Morgen ist eine größere Wirtschaft.
Mhm.
Und für vielleicht eine andere Generation, die was gerade so herandert, ist ein besseres Morgen. Im Pressetext wird stehen, eine klimagerechte Welt.
Ja, ja.
Oder? Und vielleicht aber auch auf der anderen Seite ist ein besseres Morgen vielleicht einfach ein mehr im Heute sein können.
Mhm.
Und deswegen einfach sagen, ja, ich arbeite 25 Stunden in einem Beruf, der, wie zum Beispiel du sagst, ein sozialer ist, also wo ich mich wohlfühle damit, dass ich da mehr Zeit verbringe und die restliche Zeit verbringe für andere Dinge, die mir wichtig sind. Und das könnte ja auch genauso die Auswirkung von dem Konflikt sein, oder?
Ja, voll.
So, wow. Entschuldigung, ich bin ausgestiegen.
Nein, ich bin schon dabei, aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, hoffentlich fragst du mir jetzt nichts dazu. Ja, also ich finde, du hast absolut recht, genau das, was du sagst.
Aber wo bist du dann?
In dem Konflikt mittendrin wahrscheinlich. Also genau in der Frage, was ist denn das Qualitätskriterium, an dem man sich messen will?
Ja.
Das haben wir ja auch schon gehabt. Das ist genau das Problem. Wir setzen die Qualität und die Quantität einfach gleich und sagen einfach, viel ist gut.
Mhm.
Aber diese Korrelation müssen wir einfach einmal streichen, glaube ich. Also Qualität und Quantität ist nicht die rechte, positive, gute Vorwärtsbewegungsrichtung und wenig Quantität und wenig Qualität ist die negative nach links, der Pfeil nach links quasi, sondern das sind zwei verschiedene Dinge,
mhm.
die nicht in der gleichen Gleichung stehen.
Ja. Glaubst du, das könnte man lösen, so wie von ihm jetzt einmal vorgeschlagen, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Das ist ja eigentlich der erste große Punkt, oder? Über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Das ist eigentlich der Teil, den wir gelesen haben, im ersten Drittel. Ich finde die Vorstellung vom bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich total geil.
So. Du hast jetzt bedingungsgroßes Grundeinkommen. Also nicht bedingungslos, sondern...
Bedingungsgroß.
Groß.
Nein, also ich finde es bedingungslose Grundeinkommen. Aus dem Bauch aus, wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir das schon gedacht, war mega cool. Aktuell denke ich mir auch wieder so, das wird einfach so viel Druck und Stress aus der gesamten Gesellschaft ausnehmen. Und ich sage jetzt deswegen aus der gesamten Gesellschaft, weil ich weiß, dass es allein aus mir schon so viel Druck ausnehmen wird. Weil egal wie hoch auch immer der Betrag wäre, das wäre einfach dieses Komfortniveau, wo du sagst, okay, ich kann mir immer irgendwie ein Dach über dem Kopf leisten und ich kann mir immer irgendwie den Einkauf leisten.
Mhm.
Und dann kann ich mich viel mehr auf die Qualität meiner Arbeit und auf die Qualität meines Lebens konzentrieren, indem ich zum Beispiel nochmal ein Jahr Ausbildung an irgendwas dranhänge oder indem ich kein Problem damit habe, jetzt einen Berufswechsel zu machen. Also ich habe einen guten Freund, der war Bäcker und hat eigentlich immer davon geredet, er würde eigentlich schon ganz gern irgendwie Automechaniker, der interessiert die Mechanik einfach voll und das tat er gern und so. Und da gibt es ganz viele Vorteile. Also allein die Arbeitszeiten sind einfach beim Bäcker schon verrückt. Also krass, Hut ab an jeden und jede Bäckerin. Es ist verrückt, was das für Arbeitszeiten sind. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, mach's halt. So, ja, nein, das Problem ist, jetzt als Bäcker, der verdient er so und so gut wegen den ganzen Zulagen. Und wenn er jetzt die Lehre anfängt, dann kriegt er irgendwie 600 Euro und er hat aber einen Kredit laufen, weil er seine Wohnung gekauft hat. Und nie im Leben kann er, das geht nicht.
Mhm.
Und wenn es jetzt das bedingungslose Grundeinkommen gäbe, dann wäre das kein Problem.
Mhm.
Weißt, dann wüsste er, okay, passt, ich kann zumindest den Kredit irgendwie zahlen, ich kriege mit den 600 Euro in Summe dann quasi, was weiß ich, was Grundeinkommen ist, aber hast nochmal 2000 Euro zusammen, also mit der Lehrlingsentschädigung. Und dann kann ich mir das Leben auch leisten und dann kann ich die Ausbildung machen zum Mechaniker. Und dann hat ja die gesamte Gesellschaft was davon. Dann gibt es einen Mechaniker mehr, die braucht man eh immer. Also Fachkräftemangel ist ja sowieso ein Riesenthema. Und er kann machen, was ihm taugt.
Mhm.
Und von dem her habe ich das aus dem Bauch aus immer schon cool gefunden. Und seit einer Zeit beschäftige ich mich auch mit dem Richard David Brecht. Das ist ein Philosoph, ein recht bekannter auch. Und von dem ist das ja auch ganz ein großes Steckenpferd. Das bedingungslose gibt es nicht, was ist mit dem Wort?
Bedingungslose.
Aber ich bin, das ist so ein komplexes Thema.
Mhm.
Und du musst so viel verstehen von, wie der Finanzmarkt und der Sozialmarkt funktionieren. Woher kommt das Geld? Wer zahlt das Geld? Wie funktionieren Steuern? Dass ich da keine vernünftige Argumentationskette herbringe. Ich kann immer nur sagen, ja stimmt, schau mal, was der Richard David Brecht sagt. Der hat voll gute Argumente.
Ja,
wie siehst du das?
War vorher mal gesagt, unmögliche Risiken sind zu groß und es würde in einer Dystopie enden. Ja, so geht man anfangs mit Utopien um, oder?
Ja.
Sagt er. Und war, ich bin in dem Thema wirklich, also obwohl ich lese es jetzt, oder? Und er sagt ja so, welche Studien da schon gemacht worden sind und Versuche, wo die Leute gut mit Geld umgegangen sind und dass das dann aus der Armut geführt hat und dass man genug Geld auf der Welt hat, um Armut zu beenden und so. Und ich lese es alles und ich verstehe es und denke mir so, ja. Und mein Realist sagt in mir trotzdem, aber wie? Und wie soll das gehen?
Mhm.
Und wenn du auf orf.at gehst oder geh auf irgendeine Zeitung oder Nachrichtenportal aktuell, dann ist neben dem Wort Krieg ist das Wort Inflation das andere, was überall herschreit. Und dann denke ich mir natürlich sofort so, ja, wie, lass das bedingungslose Grundeinkommen 1000 Euro sein, wie lang, also wenn es das gibt, wie schnell fegt die Inflation das weg?
Mhm.
So, weißt du, denke ich mir, aber natürlich, also wie du sagst, der Richard David Brecht oder auch andere Forscher, die was alle da in dem Buch erwähnt werden, und da, wie heißt der Rutger Breckmann selber, die wissen die Gedanken ja auch, also die schlagen das ja nicht vor, ohne nicht über die Inflation einmal nachzudenken und
ja.
Also ich weiß, dass da was dahinter ist. Aber es ist für mich einfach eine große Frage, ist aber wie? Und das ist, glaube ich, die Frage der Utopien, so das reimt sich fast,
ja.
Ist, wenn jemand eine Vision hat und sagt, und das gefällt mir gut, wie er im Buch sagt, es war einmal eine Utopie, dass Frauen wählen haben dürfen.
Mhm.
Oder dass Menschen gleichberechtigt sein oder ja, so all diese Dinge, das waren dass einmal
Utopien. Sklaverei abgeschafft wird.
Ja. Und gleichzeitig, sagt er es nicht so direkt, aber er erwähnt es auch als Beispiel, manchmal sind Utopien halt auch, er nimmt den Zweiten Weltkrieg oder beziehungsweise eigentlich Nationalsozialismus auch her und sagt, das war genauso eine Utopie.
Mhm.
Das hat halt in einer Dystopie geändert.
Mhm.
Und da denke ich mir auch, für, wenn man beim aktuellen Thema ist, für den Ukraine-Krieg ist wahrscheinlich für gewisse Menschen in Russland auch eine Utopie.
Mhm.
Und deswegen ist es auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, will das gar nicht in dieses Ding eingliedern, überhaupt nichts, weil das nichts mit den krassen Gegensätzen zu tun hat. Aber ich will einfach sagen, so, ich kann es einfach aktuell gerade gar nicht beurteilen, wie viel Prozent davon Utopie ist und wie viel Prozent davon das Chaos am Ende in meinem Kopf ist. Ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss.
Ja, ich bin auch froh, dass ich es nicht entscheiden muss, aber ich wäre, glaube ich, einfach dafür. Oder ja.
Also würdest du, wenn es eine Volksabstimmung geben wird, man würde das Volk befragen in Österreich, soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro geben? Dann würde ich sagen, ja.
Sofort, ja.
Okay.
Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, erzähl dir mal mehr davon. Also was heißt das ganz genau?
Ja. So. Ja, ich meine, die genauen Bedingungen knüpfen sich dann natürlich schon ein bisschen dran. Aber der Sinn von einem bedingungslosen, unfassbar. Der Sinn von einem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja eben, dass es bedingungslos ist.
Ja.
Dass du keine Auflagen erfüllen musst. Und das ist auch etwas, was eben der Richard David Brecht sagt, ist, wir haben so ein unfassbar komplexes Sozialsystem. Du brauchst Menschen, die dir erklären, wie du zu einer Erklärung kommst, um den Förderungsbeitrag zu kriegen, der dir zusteht.
Mhm.
Also es gibt Hilfsstellen für Hilfsstellen, wo du dann die Beantragung machst. Das ist ja absurd. Das also, weißt du, wie man, also die Gehälter dieser Menschen allein kostet, also dieser Apparat verschluckt so viel. Und ich will damit nicht sagen, dass die Menschen keinen gerechtfertigten Job haben. Im Gegenteil, die Hilfsstellen, die braucht es ja, weil es so ein unfassbar komplexes System ist.
Aber das vielleicht ist ja genau muss das System einfach verschlankt eben, werden. Ja.
Das System müsste einfach ruhig gekürzt werden. Und wenn du einfach keine Bedingungen mehr erfüllen musst, dass du das Formular und das musst nachweisen und den Arbeitswillen und dann darfst du ja nicht irgendeinen sozialen, wie sagt man da, wohltätigen Job nebenher machen, weil sonst fällt dir die Bedingung wieder weg. Mhm. Obwohl du die sozial engagierst, ohne Geld dafür zu nehmen, dann kriegst du die Förderung schon wieder nicht da. Das ist einfach viel zu verrückt. Oder? Mhm. Also das ist so komplex und
der
so verrückt.
Apparat ist riesig, ja.
Und das kostet so viel Geld, das kann man sich locker einsparen. Und dann kommen noch so Sachen daher wie die Reichensteuern und so.
Mhm.
So Menschen wie der Jeff Bezos oder was, die einfach keine Steuern zahlen.
Mhm.
Die verdienen Milliarden.
Halt, die verdienen Milliarden oft mit Dingen, wenn man denkt, es reicht ja irgendwann.
Ja, voll.
Also es gibt halt, es gibt unten eine Grenze und es ist, naja, gibt es eine Rande, du kannst ja noch weiter überfallen, also unter Null kannst du ja Schulden ohne Ende haben auch. Ja. Aber es gibt nach oben auch gar keine Grenze.
Mhm.
Und wie viel kann ein Mensch allein verbrauchen? Und wie viel hat ein Mensch allein verdient?
Ja.
Dafür, dass er, was vielleicht das erst gestartet hat. Also es ist ein, man glaubt, das sind ganz tiefe Fragen, die in jede Form des Rechts und unserer Gesellschaft gehen. Diese ganzen Fragen werden wir natürlich alle noch beantworten. Also unbedingt nächste Woche wieder einschalten.
Wer die Antworten auf die ganz großen Fragen haben will. Also, wie haben sie für euch?
Ja genau, Technologiekonzept für den Klimawandel. Nächste Woche wahrscheinlich noch nicht, aber übernächste Woche dann.
Wer es uns nicht klappt, muss eine hochen, das hilft nichts.
Genau. Also wir hören uns dann nächste Woche zum restlichen Teil vom Buch.
Ich glaube, ehrlich gesagt, wir hören uns zum zweiten Teil vom Buch, weil die Überschrift vom Buch, das ist ja immer so schwierig für uns, gell, weil wir lesen das Buch ja quasi immer live mit, aber die Überschrift verspricht ja drei große Konzepte, oder? Also einmal das bedingungslose Grundeinkommen, dann die 15-Stunden-Woche und dann das Leben ohne Grenzen. Das heißt, ich prophezei, wir machen drei Folgen. Aber wir sehen uns dann nächste Woche, ob es zwei oder drei werden.
Also bis zur nächsten Woche.
Viel Spaß beim Lesen.
Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.